Ich befinde mich heute im Blinden- und Sehbehindertenverband in Bozen. Da begrüße ich zum einen Frau Gabi Bernhardt. Sie sind Mitarbeiterin im Verband. Guten Abend.
Guten Abend.
Und dann begrüße ich noch den Vizepräsidenten des Verbandes, Riccardo Tomasini. Guten Abend.
Guten Abend.
Also am 6. Juni wird der Welttag der Menschen mit Sehbehinderung begangen. Und gerade Sie, Herr Tomasini, haben eine Einschränkung. Was genau, welche Krankheit genau haben Sie? Können Sie uns das bitte etwas beschreiben? Und dann natürlich würde mich auch noch interessieren, welche Arten von Seheinschränkungen oder Sehbehinderungen gibt es generell?
Also schon als Kind habe ich die Makulopathie juveniles, also das heißt schon von Kind aus, eigentlich gemerkt haben wir, also ich und meine Eltern, eigentlich in der ersten Volksschule, als ich bemerkte, dass ich nicht an der Tafel lesen konnte. Damals hatten ja keine Kontrolle gemacht, ist nicht wie jetzt, dass man schon von Kind auf Augenarzt kontrollieren und so weiter. Dann logischerweise, sagen wir mit der Zeit, ist auch die Sehbehinderung schon ein bisschen schlechter geworden. Im Moment sehe ich so ungefähr ein 50stel von normalen Sehen. Da kann man sich so vorstellen, dass wenn ein normaler Sehender einen Autokennzeichen von 50 Meter lesen kann, ich kann es praktisch von einem Meter ungefähr lesen.
Also Herr Tomasini, wie schaut denn dann so konkret Ihr Alltag aus? Welche Probleme treten denn dazu zum Beispiel auf?
Also so, wenn wir jetzt von Mobilität sprechen, da ist für mich sehr wichtig die Sprachausgabe in die Busse. Sei es, also wenn der Bus kommt, dass er die Linie sagt, weil ich nicht die Nummer nicht erlese, sonst muss ich ihn jemanden fragen, was ist das für einen Bus? Und dann auch, wenn man aussteigen muss, dass im Bus drinnen eben die Haltestelle angesagt werden. Das war ein langer Kampf mit der SASA und mit Land, und das haben wir eben erreicht, und das ist sicher eine gute Sache. Dann ansonsten trage ich immer mit mir eine Lupe im Sack. Also wenn ich zum Beispiel jemanden besuchen gehe und auf der Glocke lesen muss, den Namen finden muss, dann hole ich meine Lupe raus und kann mit dieser sehr meistens, sagen wir, die Sache bewältigen.
Was erwarten sich denn eigentlich sehbehinderte Personen, so wie Sie auch, von den Mitmenschen? Wie kann man helfen? Und ist Hilfe überhaupt willkommen?
Ja, Hilfe ist sicher willkommen. Bei mir ist es so, dass wenn ich jemand begegne und er grüßt mich, und oft weiß ich nicht, also wenn er auf der anderen Straßenseite ist zum Beispiel, oder auch wenn ich eine Person lange nicht gesehen habe, dann weiß ich nicht mehr, wer das ist. Und wenn er sagen würde, hallo Richard oder Ricardo, ich bin Fritz, dann würde sicher besser gehen, weil oft mal eben die Leute begrüßen mich und dann weiß ich nicht, wo der herkommt, wer das eigentlich ist. Und manchmal frage ich, und manchmal ist es ein bisschen so, dass ich nicht frage, und dann frage ich meine Frau zum Beispiel, aber sie kennt ihn auch zum Beispiel nicht, und dann ja.
Tragen Sie eigentlich auch ein äußeres Zeichen, also ein Emblem zum Beispiel, dass Sie schlecht sehen, erkennen das die Leute, oder ist das wirklich dann nur den wirklich Blinden vorbehalten?
Ja, das ist das Problem für die sehbehinderten Menschen, die eben meistens kein Zeichen tragen, und dann eben oft einmal wird unser Benehmen ein bisschen falsch oder missverstanden. Und ja, das ist eben. Deswegen, die Leute, die mich kennen, die wissen es, aber andere Leute, die mich nicht kennen, die könnten oft einmal mein Benehmen ein bisschen missverstehen.
Also Herr Tomasini, vielleicht noch einmal zurück zu Ihrem Alltag. Wie schaut denn das zum Beispiel aus, wenn Sie zu Hause sind? Also auf der Straße kann es sich natürlich schwierig gestalten, aber in Ihren eigenen vier Wänden, da haben Sie wahrscheinlich keine Probleme.
Gut, da gibt es eben diese Hilfsmittel, wie zum Beispiel Temperaturmesser, also Thermometer, Sprechender. Ich drücke auf den Knopf und da sagt mir die Außentemperatur und die Innentemperatur. Dann gut, Handy, das wissen jetzt mittlerweile viele, Handy mit Sprachausgabe funktionieren sehr, sehr gut. Fiebermesser haben wir auch mit Sprachausgabe. Und ja, da gibt es Personenwaage, Küchenwaage und viele andere so mit Sprachausgabe, die für uns oder Sprachausgabe oder mit großen Display, dass man sie gut lesen kann.
Ist Fernsehschauen eigentlich möglich?
Ja, ich schaue Fernsehen, aber eben sehr nah. Und ja, kommt drauf an, wenn es um einen Film geht, dann okay. Wenn es Fußballspiel ist zum Beispiel, dann muss ich sehr nahe sitzen, um wirklich etwas so mal mitzubekommen, um was es geht. Computer habe ich auch eben die Sprachausgabe. Ja. Funktioniert auch gut. Wenn kleine Gebrauchsanweisungen, oft sind sie ganz klein geschrieben, dann habe ich eine elektronische Lupe und die, oder Landkarte zum Beispiel, wenn ich eine Landkarte anschauen will, die funktioniert auch sehr gut, habe ich auch, eben auch zu Hause. Und dann habe ich auch so Brille, Lupenbrillen heißen die, da muss man eigentlich sehr nahe lesen, aber ich brauche sie eben auch so oft einmal ein Stück Zeitung lesen oder ein Buch zu lesen. Logischerweise, ich lese nicht so schnell wie ein Sehender, ich brauche mehr Geduld. Aber wenn mir etwas interessiert, dann lese ich mit meiner Ruhe. Habe ich eben zwei von diesen Brillen, einer der 8-mal vergrößert und einer der 10-mal vergrößert. Und da kommt drauf an, von der Größe der Schrift kann ich eine Brille oder die andere benutzen.
Herr Tomasini, noch eine letzte Frage an Sie. Wie soll Ihre Zukunft oder wie wird es in Zukunft für Sie weitergehen? Kann es sein, dass Sie am Ende erblinden, dass einfach diese Sehbehinderung immer stärker wird?
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ja, wahrscheinlich schlechter, langsam schlechter ist das möglich. Und ja, ich stelle mich auch darauf ein und organisiere ich mich auch zum Teil. Und dann, wir hoffen, dass es so bleibt.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Riccardo Tomasini, Vizepräsident Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Bozen. Danke für das Gespräch.
Bitte sehr, danke Ihnen.
Und jetzt zu meiner Rechten sitzt Frau Gabi Bernhardt. Sie ist Mitarbeiterin im Blinden- und Sehbehindertenverband in Bozen. Noch einmal Grüß Gott an Sie.
Grüß Gott.
Also Frau Bernhardt, Sie ist komplett blind.
Ja.
Und mit Ihnen möchte ich jetzt einfach den Verband etwas näher vorstellen, den Blinden- und Sehbehindertenverband hier in Bozen, Frau Bernhardt.
Ja, der Blinden- und Sehbehindertenverband Landesgruppe Südtirol hat per Gesetz die Aufgabe, die Blinden und Sehbehinderten zu vertreten, ihre Interessen zu schützen. Wir erfassen eben die Sehgeschädigten aller drei Sprachgruppen in Südtirol. Es seien ungefähr 1300 Personen erfasst und eingeschriebene Mitglieder seien 720. Der Blinden- und Sehbehindertenverband ist eben, also als Interessensverband arbeitet er in Kommissionen arbeitet mit Behörden zusammen, auch mit der Politik. Andererseits sei mir behilflich bei Abläufe, also bei Ansuchen von Blindenrenten, von Hilfsmitteln oder andere Ansuchen. Und wir verfolgen auch halt auch das im Verlauf, dass es weitergeht oder wenn es Probleme gibt, dass wir einfach behilflich sein. Wir sind auch behilflich bei der Finanzierung von Ausbildung, bei der Suche nach einer Arbeit, zusammen mit dem Arbeitsamt und bei der Arbeitsplatzausstattung. Und das um auch Gesetze zugunsten von sehgeschädigten Arbeitnehmern, zum Beispiel bei der Pensionierung, auch eingehalten werden. Weiters organisieren wir Ferienaufenthalte und Ausflüge. Das eigentlich, um in Kontakt zwischen die Sehgeschädigten zu fördern und dass die sich kennenlernen, weil dabei auch allem wichtige Informationsaustausch stattfindet. Und das ist so eine Selbsthilfeaktivität, die ganz nebenbei bei den Ferienaufenthalten oder Ausflügen einfach laufen kann.
Sie haben ja zu Beginn gesagt, die Unterscheidung blind und sehbehindert, die ist sehr wichtig. Welche verschiedenen Formen gibt es denn der Sehbehinderung?
Also eben, wenn wir von 1300 Sehgeschädigten sprechen in Südtirol, dann ist da eigentlich nur ein kleiner Teil, also 230 ungefähr, die ganz blind sind, also gar nichts sehen. Der ganze Rest eigentlich, nennen wir jetzt so in der Umgangssprache sehbehindert, die haben einen kleinen Sehrest. Und zwar ist es aber ganz unterschiedlich, je nach Augenerkrankung. Es gibt da diejenigen, die wie der Riccardo Tomasini eben diesen zentralen Ausfall haben. Also sie können sich relativ gut orientieren auf der Straße. So einen Überblick haben sie relativ gut. Aber wenn sie etwas fokussieren möchten, also Details sehen, Gesichter oder Lesen nehmen, das können sie dann eben nicht erkennen. Von diesen Makulopathien sind auch oft ältere Menschen betroffen. Umgekehrt gibt es bei grünem Star, also wenn Augendruck zu hoch ist, oder eben auch zum Beispiel Retinite pigmentosa, was viele jüngere Personen haben, diesen sogenannten Röhrenblick oder Tunnelblick, die sehen im Zentrum gut, also sie sehen geradeaus relativ gut, oft können vielleicht sogar lesen, aber sie sehen nicht auf der Seite, also normalerweise das Gesichtsfeld ist ja fast 180 Grad, also man sieht auch, wenn man geradeaus schaut, auch links und rechts, was passiert, aber jemand mit einem Röhrenblick, der sieht wirklich nur das, was genau vor ihm ist, also er kann vielleicht lesen, aber muss auf der Straße einen Blindenstock benutzen, weil er die Hindernisse eben nicht erkennen kann. Es ist auch ganz unterschiedlich, also manche sehen gut, wenn es hell ist und schlechter, wenn es dunkel ist oder eben umgekehrt. Somit ist auch, wenn man jemanden Sehbehinderten kennt, eigentlich schwierig einzuschätzen, weil auch vielleicht je nach Lichtverhältnis das sehr unterschiedlich ist, das Sehvermögen.
Frau Bernhardt, es gibt ja natürlich die angeborenen Formen, die genetisch bedingt sind, aber eine Sehbehinderung kann auch im Laufe der Zeit entstehen, oder?
Ja, sicher. Also es gibt sicher Personen, die schon mit einer Sehschädigung auf die Welt kommen oder die im Laufe der Zeit eben durch eine Augenerkrankung eben das Sehvermögen, das sich verschlechtert und eben immer zurückkommend auf die 1300 Sehgeschädigten, das sind zwei Drittel eigentlich ältere Personen, über 65, ein großer Anteil auch sogar über 80. Also ist ganz oft auch einfach eine altersbedingte Sehschädigung vorhanden.
Gibt es eigentlich Reha-Maßnahmen oder Hilfsmittel, die helfen können, Augenlicht zurückzugewinnen, zumindest teilweise oder das noch Vorhandene zu erhalten oder eben bestmöglich zu nutzen?
Also um das Sehvermögen zurückzugewinnen, das ist die Medizin zuständig. Also sicherlich gibt es da viele Möglichkeiten. Hier bei uns in den entwickelten Ländern, grauer Star kann heute operiert werden, dann für wegen grünen Star gibt es Tropfen, die schon den Druck im vorgesehenen Maß halten und so, dass sie eben dann nicht zu einer Schädigung des Sehnervs führen und so. Wenn jetzt aber die Sehbehinderung schon vorhanden ist, also es gibt verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel eben bei Sehbehinderten vor allem die vergrößernden Sehhilfen, also das gibt's so tragbare elektronische Lupen, die auf ein Schriftstück eben draufgelegt werden und wo ziemlich groß vergrößert wird. Noch mehr vergrößern diese Bildschirmlesegeräte. Da wird unter die Kamera das Schriftstück gelegt und auf einem Bildschirm, wie beim Computer, wird ganz groß vergrößert eben die Schrift. Sicherlich für Sehbehinderte, aber auch für vollblinde Menschen gibt es verschiedene Hilfsmittel, die sprechen. Oder eben tastbare Hilfsmittel, auch tastbare Armbanduhren, wo man die Zeiger eben fühlen kann. Oder für die Küche vielleicht ein Messbecher oder es gibt auch Meterbänder, tastbare. Oder eben die Blindenschrift natürlich ist auch ganz wichtig, dass man sich Sachen beschriftet. Für Sehbehinderte ist dann immer ganz wichtig, dass ein guter Kontrast ist, dass die Lichtverhältnisse gut sind. Für zu Hause oder so, das ist ganz schon möglich, dass man es sich möglichst gut einrichtet und so sein Sehvermögen möglichst gut ausnutzen kann.
Frau Bernhardt, also es gibt ja die verschiedensten Hilfsmittel, aber nochmal auf die Reha-Maßnahmen einzugehen oder wirklich das zu fördern, das bisschen, das noch da ist, vor allem auch bei Kindern, das ist schon eine große Aufgabe auch.
Das ist ein ganz wichtiger Bereich auch, und zwar wird dieser abgedeckt vom Blindenzentrum St. Raphael in Bozen. Es gibt da verschiedene Reha-Dienste, da fängt es an mit der Frühförderung, also pädagogische Hausfrühförderung. Da werden Familien betreut mit sehgeschädigten Kindern und zu Hause eben findet es statt oder im Kindergarten, also bis zur Einschulung. Und es geht da darum, dass Kinder mit einer Sehbehinderung, dass da das Sehen stimuliert wird und immer spielerisch und dass dieses wenige Sehvermögen, das vorhanden ist, sich möglichst gut entwickelt oder erhält. Bei Kindern, die gar nichts sehen, wird spielerisch gelernt, eben die anderen Sinne, das Tasten und so einzusetzen. Dann gibt es die Schulberatung, also da werden die Kinder, die ja normalerweise in den Regelschulen integriert sind, und die Lehrpersonen eben betreut, also das ist einfach eine Ansprechpartnerin, die eben auch in die Schule hinkommt und schaut, ob der Arbeitsplatz gut beleuchtet ist, ob die richtigen Hilfsmittel oder welche Hilfsmittel eingesetzt werden können und so weiter. Und dann gibt es noch das Training, Mobilitätstraining und Training lebenspraktischer Fertigkeiten, immer für blinde, vollblinde Menschen, aber auch für Sehbehinderte, dass man einmal zu Hause Tipps und Tricks erfahren kann, wie man im Haushalt eben sich gut organisieren kann oder eben ein Mobilitäts- und Orientierungstraining machen kann, um gewisse Wege einzulernen oder den Umgang zum Beispiel mit einem so einem kleinen Fernrohr, mit dem man sich als Sehbehinderter vielleicht orientieren kann oder wenn man ein Straßenschild, das eben hoch oben hängt, kann man das dann zum Beispiel lesen. Da lernt man eben diese Sachen.
Wie schaut es eigentlich aus mit psychologischer Beratung? Ich kann mir vorstellen, auch dieser Punkt ist sicherlich nicht außer Acht zu lassen.
Da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung reden, einfach der Kontakt mit anderen Betroffenen. Also es ist natürlich so, dass der Verlust des Sehens oder teilweise Verlust ein großer Einschnitt ist und eine schwere Krise, wie halt andere Krisen im Leben auch. Und von dem her denke ich, dass jeder Psychologe, also wenn man wirklich sich möchte an einen Psychologen wenden, da auch imstand ist, einen zu betreuen. Aber was ganz wichtig ist, einfach der Kontakt mit anderen Personen, die in der gleichen Situation sind, um einfach auch ganz praktische Sachen zu erfahren, was es für Hilfen gibt oder wie jemand anderer so das tägliche Leben bewältigt. Und einfach die Gemeinschaft zu erleben, auch wenn irgendein Treffen ist oder eine Weihnachtsfeier oder ein Ausflug, einfach sich zu einer Familie dazugehörend zu fühlen und so sich ein bisschen aufgehoben und nicht so alleine mit dem Problem zu fühlen.
Also auch hier ist ein Erfahrungsaustausch enorm wichtig. Ja, Frau Bernhardt, also es gibt Hilfsmittel. Ganz allgemein jetzt, welche Dienste werden denn vom Verband geboten? Einige vielleicht könnten Sie beschreiben oder was mir jetzt so als erstes einfällt, auch dieser Begleitdienst, der ja sehr wichtig ist.
Eben ein neuer Dienst vom Blinden- und Sehbehindertenverband ist der Begleitdienst, der jetzt im Mai 2018 eben begonnen hat zu funktionieren, zuerst jetzt in einer Probephase von 8 Monaten, und zwar in den Städten Meran, Brixen und Bruneck mit Umgebung. Da haben wir eben 3 Personen, die einen Sozialdienst machen und im Rahmen dieses Sozialdienstes zur Verfügung sind für Begleitung auf Ämter oder zum Arzt oder einfach zum Spazierengehen oder auch für Gesellschaft zu leisten oder etwas vorzulesen, Post zu sortieren zu Hause. Das funktioniert eben so, dass man beim Blinden- und Sehbehindertenverband die Telefonnummer von diesen Mitarbeitern bekommen kann, diese anrufen kann und eben mit ihnen den Termin vereinbaren. Der Dienst funktioniert von Montag bis Freitag. Man muss natürlich frühzeitig vorgemerkt werden, mindestens 24 Stunden davor. Und es ist sicherlich ein ganz wichtiger Dienst, weil wirklich einfach die Mobilität, die Spontanität sehr eingeschränkt ist, wenn man eine Sehschädigung hat. Man kann viele Wege sicherlich selbst bewältigen, auch wenn man gar nichts sieht, mit dem Blindenstock, wenn man das lernt. Aber es ist halt oft doch notwendig, dass man eine Begleitperson hat. Und wenn man da auf einen Dienst zurückgreifen kann, dann ist man halt nicht immer auf Bekannte oder Verwandte angewiesen.
Können sich Leute, die das jetzt hören, die interessiert wären, einen Begleitdienst zu absolvieren, einem anderen, einem Sehbehinderten oder Sehgeschädigten zu helfen oder auch einem Blinden, können die sich nach wie vor bei Ihnen melden?
Ja, an sich haben wir jetzt diese 3 Mitarbeiter. Wir möchten dann schon, wenn das mal gut läuft, den Dienst auch ausbauen. Derzeit würde ich sagen, müssen wir mal uns auf diese 3 Mitarbeiter konzentrieren, weil es doch auch eine Koordinierungstätigkeit ist. Aber für ehrenamtliche Hilfe sind wir immer offen. Also wenn sich jemand ehrenamtlich einsetzen möchte, das ist auch immer gebraucht. Der Begleitdienst funktioniert ja über diesen sogenannten Sozialdienst des Landes Südtirol und da haben wir jetzt derzeit diese 3 Stellen genehmigt bekommen.
Frau Bernhardt, was wünschen sich eigentlich blinde oder sehgeschädigte Menschen von ihrer Umgebung? Vorhin habe ich mit dem Herrn Tomasini schon mal kurz drüber geredet. Aber auch so, wenn wir jetzt auf Stichwort architektonische Barrieren eingehen, was wünschen Sie sich in dieser Hinsicht?
Also architektonische Barrieren ist natürlich immer ein aktuelles Thema. Es ist auch sehr mühsam, dort weiterzukommen. Also einmal müssen wir da ganz eng zusammenarbeiten mit Verwaltung, mit der öffentlichen Verwaltung. Da geht es um akustische Ampeln oder um die Anbringung von taktilen Linien, die man mit dem Stock fühlen kann, eben bei Haltestellen, an Bahnhöfen. Und diese sollten eben auch kontrastreich gestaltet sein, sodass auch ein Sehbehinderter diese Zeichen erkennen kann am Boden und durch die eine Orientierungshilfe hat. Was jetzt von der Gesellschaft auch in diesem Zusammenhang erwünscht ist oder gewünscht wird, ist zum Beispiel, dass man zum Beispiel Fahrräder nicht auf dem Gehsteig abstellt oder die Motorräder oder Autos, dass zum Beispiel der Hundekot eingesammelt wird, weil wir haben eben dann keine Möglichkeit, da aufzupassen oder auszustellen, dass zum Beispiel Sträucher vom eigenen Garten, die auf dem Gehsteig raushängen, dass die zurückgeschnitten werden, dass das nicht ein Hindernis ist für uns Blinde und Sehbehinderte. Ja, ich bin auch froh, ich bewege mich ja mit dem weißen Stock, also erkennt man schon mein Problem. Wenn ich zum Beispiel an einer Zebrastreifen stehe und zwar schon da horche, ob jetzt ein Auto kommt oder ob ich gehen kann, ich bin immer froh, wenn man mich anspricht und mir eventuell über die Straße hilft, weil es dann doch sicherer ist, als wenn ich mich nur auf mein Gehör verlassen muss.
So, Frau Bernhard, ich rücke jetzt noch einmal da ein bisschen herüber zum Herrn Tomasini, zu meiner Linken. Also Herr Tomasini, Sie haben ja gesagt, Sie sind auch sportlich sehr begeistert. Also Sport wird nicht ausgeschlossen, wenn man zum Beispiel sehbehindert ist oder vielleicht sogar blind?
Ja, es ist eigentlich sehr wichtig, die sportliche Aktivität, auch um sich zu integrieren. Und deswegen zum Beispiel, wir fahren im Winter immer zum Langlaufen. Da haben wir unsere Begleiter, Chauffeure und Begleiter, die uns bis zu der Loipe führen und auch auf der Loipe begleiten. Wir organisieren jedes Jahr eine Skiwoche, also Langlauf-Skiwoche. Und da sind immer so um die 40 Teilnehmer, auch von Italien, auch aus Sizilien oft einmal, aus Puglien. Ja, und da diese Gemeinschaft, vorhin Frau Bernhard gesagt hat, eben auch sehr wichtig, um sich eben Meinungen, Austausch und Erfahrungen und sich eben gut so in der Gesellschaft fühlen kann.
Dann rücke ich noch einmal nach rechts zur Frau Bernhard, die macht jetzt noch weiter bei den Sportsachen.
Also wir haben auch eine Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe und außer Langlaufen wird da auch noch Torball gespielt. Also das ist ein Mannschaftssport für blinde und sehbehinderte Menschen, wo eben mit einem Klingelball gespielt wird. Und da wird aber allen, auch die, die ein bisschen sehen, die Augen verbunden und sie müssen nur mit Gehör verstehen, wo der Ball sich befindet, wenn der geworfen wird und eben verhindern, dass er ins Tor geht. Da gibt es Turniere und Meisterschaften und Bozen ist 2017, 2018, die Herren sind Italienmeister geworden. Das ist eine große Freude für die Sportgruppe. Dann gibt es noch den Bereich Tandem, also da sitzt vorne ein Sehender, hinten der Sehbehinderte und gemeinsam kann man durch die Gegend radeln. Jetzt in den Sommermonaten fahren wir immer am Mittwochabend eine Runde ab Bozen. Dann wird im Winter eben regelmäßig eine Gymnastikstunde angeboten, Yoga. Wir haben auch ein Schachturnier im Herbst und ein Kegelturnier und auch verschiedene von unseren Athleten nehmen bei den Laufwettbewerben in ganz Südtirol eben gerne und erfolgreich teil.
Ja, also ein wirklich sehr, sehr vielfältiges Angebot für blinde und sehbehinderte Personen. Das überrascht mich jetzt selber. Also Sport schließt sich da auf keinen Fall aus. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich heute für diesen Einblick, speziell auf den 6. Juni hin, den Welttag der Menschen mit Sehbehinderung. Danke Ihnen, Frau Gabi Bernhard, Mitarbeiterin im Blinden- und Sehbehindertenverband Bozen.
Gerne.
Und noch einmal danke an Sie auch, den Vizepräsidenten des Verbandes, Riccardo Tomasini.
Danke euch.